redet, ist nicht tot.
Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistischen, ironisch-modernen, galobanen Unterhaltungsmatinee mit kryptozoologischer, radikal-pazifistischer Tradition, die fast alle Fragen vrindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet, so sie denn an fragen@vrind.de geschickt werden. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor
und Holger Klein.
Guten Tag. Wie lange haben wir denn jetzt schon mal wieder nicht gesessen?
Boah, ewig lange.
Zwei Monate
werden es bestimmt sein.
Zwischenzeitlich bin ich 50
Neulich
geworden.
Haben wir leidlich gelötet. Was? Und du bist 50
ich
geworden?
Ich bin 50 geworden. Ist schlimm, ne?
Wieso hast du denn nichts gesagt? Ich dachte, du wolltest eine Party feiern.
Nee, ja, hatte ich drüber nachgedacht, aber dann habe ich gedacht, ach nee. Und dann sind wir mit den Kindern Eis essen, Pizza essen gegangen. Und war auch gut.
Ach, das ist ja cool.
Genau. Die bessere
Party. Schon beleidigt tun, dass du mich nicht eingeladen hast.
Also, du kommst doch sowieso nie, wenn ich sage, komm.
Doch, ich würde schon kommen. Zu deinem 50. würde ich schon kommen.
Ah, jetzt ist er ja vorbei.
Man weiß ja nicht mehr, wie oft man sich noch sieht, weißt du.
Das ist echt furchtbar, oder?
Zum Tode.
Ja, das ist, du lachst, ne? Komm du mal in mein Alter. Wie alt bist du jetzt?
38.
Köstlich.
Es ist total scheiße. Ich habe richtig. Ja, nein, ich fühle mich jetzt schon viel zu alt. Das ist wirklich ein ganz, ganz grauenvoller Gedanke, dass wenn ich 39 werde, jetzt nächsten Januar, dass es das letzte Jahr in meinen 30ern dann ist. Dann bin ich nicht mehr mit einer 3 davor, sondern ich bin eine 40-Jährige.
Ja, und du weißt ja, 40-jährige Frauen im Film gibt's praktisch nicht, ne?
Nee, die sind weg vom Fenster. Ich bin aber auch sehr jung geblieben. Also mich halten viele Leute für Anfang 30, das ist echt wahr.
Ich werde auch öfter für jünger gehalten. Das finde ich auch irgendwie ganz nett.
Ja.
Ja. Ja, sonst habe ich nicht viel erlebt. ihr wart doch auch in Irland dieses Jahr wieder, ne?
Ja, aber da haben wir schon letztes Mal...
Haben wir letztes Jahr schon drüber gesprochen? Haben wir denn nicht letztes Jahr drüber gesprochen?
Nein, wir haben letztes Jahr drüber gesprochen und dieses Jahr habe ich verkündet, dass ich eigentlich gar nicht darüber reden möchte.
Ah, genau, das war's, genau. Ja, nee, dann reden wir da auch nicht drüber. Haben wir ja letztes Mal schon nicht gemacht. Worüber möchtest du denn dann reden?
Ja, über gar nichts. Wie wär's denn mal, wenn wir zur Abwechslung die Fragen beantworten?
In den Vordergrund stellen, meinst du, und uns nicht so aufspielen? Wie das
nicht so in den Vordergrund spielen, genau. Das interessiert doch niemanden.
Der Ben kratzt sich den Kopf, schreibt der Ben. Katrin Rönicke, was meine Frau ist, sagte im Chaosradio, es sei ein soziales Konstrukt, dass wir Menschen mehr Vertrauen schenken, je tiefer die Stimmlage ist, und das sei Benachteiligung von Frauen. Meiner laienhaften Auffassung nach liegt das einzig daran, dass eine tiefere Stimme Entspannung und Selbstsicherheit signalisiert, und zwar unabhängig vom Geschlecht. Was sagt die Vrindheit dazu?
Also ein Teil der Vrindheit sagt dazu, dass man sich vielleicht fragen sollte, warum denn eine tiefere Stimme Entspannung und Selbstsicherheit signalisiert, weil es könnte ja etwas dazu damit zu tun haben, dass Männer mit Entspanntheit und Lockernis und Coolness assoziiert werden, während Frauen eher so dieses hysterische Klischee anhaftet.
Ja.
Also was liegt denn tief unter dieser Verknüpfung von tief mit entspannt?
Was liegt denn darunter?
Verstehst du, woher? Wie kommt denn das? Wie kommt denn das? Ist das etwas tatsächlich etwas rein biologisches?
Weiß ich nicht. Sind tiefe
oder Töne oder nicht? Ist das nicht auch mit irgendwelchen archaischen Vorstellungen verbunden? Ja klar, du liegst halt tief 6 feet under unter der Erde und das ist schon eine entspannte Haltung, sage ich mal. Ja.
Gut, man könnte die Menschen auch stehend begraben. Das wäre jetzt nicht
Ja, man kann jetzt aber nicht sagen, es gibt so eine Assoziation von Himmel hoch. Also doch klar, aber jetzt.
Nein, ich würde, also wenn ich mir überlege, was ist denn so mit überhaupt tiefe Töne, hohe Töne? Mal von Stimmen ganz weg, sind tiefe Töne nicht sowieso eher das, was ein bisschen beruhigender wirkt?
Ich weiß nicht, ich kann das nicht von mir behaupten. Also ich liebe zum Beispiel tiefe Männergesangsstimmen, so eine Baritonstimme, so eine Deepish Mode-Stimme oder eine Cave-Stimme oder was weiß ich. Also sowas liebe ich wirklich sehr. Aber wenn etwas zu tief ist, also so eine richtig, richtig tiefe Männerstimme, macht mich total unruhig und geradezu aggressiv. Und genauso verhält es sich mit Bässen. Ich kann Bässe zum Beispiel gar nicht ertragen. Die sorgen in mir für Panik, für Unruhe, also das Gegenteil. Beruhigung.
In der Musik geht es mir tatsächlich ähnlich. Also je mehr Bässe drin sind, also vor allen Dingen so Hip-Hop-Bässe, ne, so bum, 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 finde ich äußerst unangenehm. Stimmt.
Ja, wohingegen es auch bei hohen Frauenstimmen sehr angenehme geben kann und sehr unangenehme. Und da, weiß ich nicht, empfinde ich zumindest so, hängt es eher davon ab, ob das so eine krächzige, quietschige Stimme ist, die überhaupt keine Balance hat, also die so ganz unausgeglichen und so immer hoch und runter geht, oder ob das eine ruhige, trotzdem hohe Stimme ist, die ich dann wiederum als sehr angenehm empfinde.
Ist bei mir tatsächlich nicht. Also ich finde hohe Stimmen eher unangenehm.
Mhm. Ja, da gibt's natürlich auch persönliche Präferenzen. Und mir ist auch letztens aufgefallen, dass viele Frauen, die im Fernsehen sprechen, also seien es jetzt so Nachrichtensprecherinnen oder Frauen, die irgendwie durch so eine Doku führen oder so, dass sie eben sehr häufig diese eher ungewöhnlich dunklen, tiefen, rauen Whisky-Stimmen haben.
Dana Scully-Synchronstimme.
Das,
ne?
es scheint irgendwie zu funktionieren.
Ja. Ja, du erlebst es sogar gelegentlich, also es gibt eine Radiomoderatorin, ich sag nicht, wie ihr Name ist, die drückt ihre Stimme eine halbe Oktave runter. So dass sie immer ein wenig so klingt, weil wenn du deine Stimme künstlich absenkst, dann klingst du immer so ein bisschen komisch. Aber die hat das halt so weit perfektioniert, dass sie immer so spricht. Das ist etwas unangenehm. Ja.
Ich habe mal unflätigerweise absolut indiskret fand ich das, und daneben habe ich mal so eine Mail bekommen von einer Frau, die mir damit auch, wie ich finde, viel zu nahe getreten ist, die meinte, sie wäre ja hochsensibel und deswegen wäre es ganz schwierig für sie, mir zuzuhören, und ob ich mir nicht überlegen könnte, ein bisschen tiefer zu sprechen, so eine Oktave nach unten. Das wäre dann für sie mit ihrer besonderen nervlichen Situation schöner anzuhören.
Ich fände es jetzt natürlich total super, wenn die gerade zuhören würde und ihre nervliche Situation jetzt gerade bis zum Zerreißen gespannt wäre. Damit sie mal merkt, was für ein Scheiß sie da verbreitet. Und was das für eine Unverschämtheit ist, Menschen mit hohen Stimmen solche Mails zu schicken.
Aber ich bitte dich, ich habe doch keine hohe Stimme. Ich habe doch keine hohe Stimme. Ich habe eine normale Stimme.
Hoch genug ist deine Stimme.
Auf jeden Fall hat sie mir nahegelegt, doch mal so ein Sprechtraining zu machen und zu lernen, wie ich ein bisschen tiefer sprechen kann. Denn das wäre ja normal bei Leuten, die in der Öffentlichkeit reden.
Ist es vielleicht möglich, dass das hohe Stimme Assoziation mit Kinder immer hektisch und stressig?
Ja, ganz genau. So wie Frauen noch immer hysterisch sind und hühnermäßig, ich glaube schon.
Ja,
von daher würde ich jetzt, also ich verstehe zwar so seine gesunder Menschenverstand, so seinen Einwand, so hä, liegt es wirklich daran, kommt ja immer wieder, wenn solche feministischen Themen kommen, aber ich glaube tatsächlich, dass es auch was damit zu tun hat.
Hm. David fragt, hat Donald Trump eine Mauer gebaut, beziehungsweise baut er sie? Zahlt der Mexikaner dafür? Nö. Und der Mexikaner zahlt auch nicht dafür. Fabian fragt, ihr hattet beide letztes Jahr, also vorletztes Jahr meint er damit, erzählt, dass ihr angefangen habt, regelmäßig laufen zu gehen. Wie läuft's? Seid ihr noch dabei? Falls nicht, warum habt ihr aufgehört?
Was zum Teufel? Ich kann mich nicht dran erinnern, dass wir jemals so etwas gesagt hätten. Ja, wolltest du mal laufen?
Ich habe damit angefangen. Ich meine, die Frage ist aus dem Jahr 2016. Also ich habe in den Jahren 2013, also ab Herbst 2013, Bis Frühjahr 2016 habe ich 42 Kilo abgespeckt und da mit dem Laufen angefangen, als ich dann leicht genug war für meine Begriffe, und habe gleichzeitig aber aufgehört, auf meine Ernährung zu achten und die Balance zu achten zwischen Ernährung oder zwischen Kalorien oder Energieaufnahme und Verbrauch, also ne, Energiebilanz ist gedreht, und habe seitdem wieder 20 Kilo zugenommen. Und bin zu schwer zum Laufen. Also wenn ich jetzt laufen würde, das würden meine Gelenke nicht mitmachen. Also da würde ich starke Schmerzen bekommen. Ja, darum habe ich damit aufgehört, weil ich wieder fett geworden bin und es bisher noch nicht geschafft habe, die Kurve wieder zu kriegen.
Ja. Mir macht leider meine riesige Dolly Buster Oberweite Probleme beim Laufen, deswegen gehe ich auch nicht laufen.
Aber gibt's da nicht so BHs für, so Sport-BH?
Doch, gibt es. aber das bringt halt nicht viel. Und darüber hinaus ist Laufen auch gar nicht so meins. Also ich habe das auch mal gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals in der Blindheit erzählt habe. Wenn, dann muss das auch so um 2013 gewesen sein. Da habe ich mir wahrscheinlich im Übereifer Laufschuhe gekauft und bin dann auch tatsächlich zweimal laufen gewesen. Aber seitdem habe ich das nie wieder gemacht.
Ja, ich hab nicht genug trainiert, bevor ich aufgehört habe zu laufen. Also wenn ich vielleicht, ja keine Ahnung, 2 Monate länger am Ball geblieben wäre, dann wäre das alles nicht passiert und ich würde heute noch laufen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und mir hat das zum Schluss sozusagen, als ich dann einigermaßen einen Rhythmus gefunden hatte, hat mir das sogar einigermaßen Spaß gemacht. Ich war halt nur noch zu unfit, um wirklich mal diese 6 Kilometer hier um den Flughafen rum zu joggen oder sowas. Das habe ich nicht auf die Reihe gekriegt.
Ich bin jetzt gerade auf der Suche nach einem Sport. Vielleicht kann mir jemand aus der Hörerschaft helfen. Ich brauche einen Sport, wo man ein Schwert schwingt.
Kendo?
Irgendwas, ich habe keine Ahnung, das ist das Problem. Ich habe überhaupt keine Ahnung von diesen Sachen.
Ein Schwert, du willst also richtig ein Schwert, so ein riesengroßes, zweischneidiges Ding, was man mit zwei Händen...
Ich würde total gerne ein Schwert schwingen, genau.
Ich fand Kendo immer ganz interessant. Mhm. Das ist im Grunde ein Schwertkampf, allerdings mit einem, was ist das, einem Bambusstock, mit dem man aufeinander eindrischt.
Ach, das ist das
sehr, sehr
ist
schnell,
das.
Ist ein extrem schnelles Ding. Weil okay. Dieser Stock auch so leicht ist, kannst du halt sehr schnell damit unterwegs sein.
Ah ja, das ist gut, wenn das Ding leicht ist.
Das fand ich halt immer sehr cool. Also Kendo fand ich immer sehr, sehr cool.
Ja.
Und wenn man sich das so anguckt, wie die kämpfen, das ist dann auch wirklich so, die stehen sich gegenüber, dann macht's zack, 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 und dann hat einer gewonnen.
Das ist irgendwie so. Huch. Ach so. Hm.
Oder halt Schwertkampf oder Fechten, geht auch Fechten.
Fechten ist auch geil. Das wäre auch was. Ja, das wäre auch was. Ich denke auch nach über, weißt du, ich denke gerade in alle Richtungen, was so Sport angeht. Ja. Und ich habe mir auch gedacht, Pole Dance wäre geil. Und zwar nicht so als Stripper-Tätigkeit, sondern ich finde einfach den Gedanken so geil, sich an der Stange hoch zu dingsen.
Mhm. Hatte ich mal in
und
der
da so
S-Bahn.
Rumzuhängen. Und ich.
Das war sehr geil.
Ja, dann, zum Typ, genau, zum dann typ kann man total, in der S-Bahn so eine Scheiße abziehen. Genau. Das finde ich total geil.
So ein Typ, so vielleicht 1,70 Meter groß oder sowas, sehr, sehr schmal, sehr gut trainiert, kommt da rein, stellt so seinen Ghetto-Blaster hin, macht Musik an, macht eine kurze Ansage und schwingt sich dann zur Musik zwischen 2 Stationen an diesen S-Bahn-Haltestangen. So, lasziv durch die Gegend und tanzt da rum. Es war sehr, sehr abgefahren. Ja.
Sehr geil. Ich glaube, das ist total gut für die Muskeln. Ich glaube, da werden genauso Muskeln angesprochen, die mir persönlich wichtig sind. Also so, weißt du, die Extremitäten so auf eine Weise, die halt nicht Muckis macht. Weil so Frauenmuckis finde ich nicht gut, aber so schöne, wohldefinierte Arme und Beine finde ich schon toll.
Wobei ich es irgendwie auch ganz cool fände, mit einem riesigen Schwert in die S-Bahn zu steigen.
Boah.
Morgen.
Aber hallo.
Die Fahrausweise mal bitte.
Boah, ich wurde letztens kontrolliert von einer Frau und ich weiß nicht, ob das ein Phänomen ist nur in Augsburg oder ob das überall in Deutschland so gemacht wird, aber ich stelle fest, immer mehr Fahrkartenkontrolleure sind in Tarnkleidung unterwegs. Also so, die wählen dafür Leute aus, weiß nicht, ob willentlich oder nicht, die du nie bezichtigen würdest, dass sie Fahrkarten kontrollieren. Irgendwie so eine süße Maus, weißt du, mit so einer Schleife im Haar, mit so Turnschuhen, so frech geschminkt und so.
Ist bei uns aber auch.
Und die sagt dann Fahrkarten bitte.
Hm? Ja, ist bei uns und auch. Dann kommt halt wieder so, genau, bei uns kommt dann halt so die übliche Dreiergruppe Arab Heranwachsende rein, weißt du, wo du denkst, okay, kennen wir ja, wohnen ja hier. Ist hier
ja, Chaben halt.
Zack, Chaben, genau, kommen die Chaben rein. Zack, Tür zu, dann sagt die Chabe in astreinem Hochdeutsch, so und die Fahrausweise mal bitte. Und ich so, ah, oh, fuck. Wieder vor übers Vorurteil gestolpert, wo du übrigens eben Muskeln sagtest. Ich habe gestern, ich habe mir ein Möbel gekauft, ein riesiges Sideboard von 2,40 Meter Länge und irgendwas 80 Höhe oder wie viel das ist. Und das ist in Einzelteilen geliefert worden. Ich habe das gestern aufgebaut. Ich habe Muskelkater an Stellen, wo ich noch nie Muskelkater hatte. Mir tut praktisch der ganze Körper hinten weh.
Ach was.
Also die Oberschenkel hinten, habe ich Muskelkater, ich habe im Arsch Muskelkater, im Rücken, in der Rückenmuskulatur und sogar in der Armmuskulatur oben an den Schultern. Was, aber alle Muskeln, die nach hinten gehen, tun mir weh wie Hulle. Also ich kann kaum sitzen. Das ist echt super.
Magst du vielleicht mal ein Bad nehmen?
Ein Bad?
Ja. Hast du eine Badewanne?
Ich habe eine Badewanne, aber ich bade selten.
Bei Muskelkater... So Ich hasse Baden, das ist Baden voll, das ist super, das ist so verweichlicht. Ich finde das so ich fühle mich immer so wie so ein verweichlichter, so ein verweichlichter Typ, der
Bernd irgendwie Höcke.
Rumtunkt, wie so eine Wasserleiche. Ich mag das eigentlich nicht, ich mach's trotzdem. Also zum Beispiel, wenn ich Muskelkater habe.
Ja. Nee, habe ich jetzt noch nicht dran. Meine Badewanne ist relativ kurz, das macht halt keinen Spaß. Du hängst halt entweder mit dem halben Oberkörper draußen oder mit den Beinen. Und das ist dann irgendwie so, naja.
Aber es hilft echt gegen Muskelkater, wenn du es schön heiß machst.
Muss ich mal
ausprobieren. Dann noch irgend so ein Stinksalz reintust.
Genau. Irgendwas von wie Leder oder so. Der Demon schreibt, die Schweiz ist ein anständiges Land, das ist nicht nur eine Binse, sondern es formt die gesamte Gesellschaft. Meine Fragen. Welcher positive Wert formt die deutsche Gesellschaft? Welcher positive Wert formt die polnische Gesellschaft? Hintergrund, ich lebe seit etwa einem Jahr in der Schweiz, das sind jetzt 3 Jahre. Ich lebe seit etwa 3 Jahren in der Schweiz und wundere mich, warum die sprichwörtliche Pünktlich und Genauigkeit eigentlich keinen Deutschen in seinem Wesen beeinflusst, den ich kenne.
Also wie meint er das? Muss dann dieser Wert auch sprichwörtlich sein? Weil
ich finde,
Deutschland hat viele Werte, die die Gesellschaft tatsächlich formen, die aber keineswegs sprichwörtlich sind. Ich verstehe dieses ganze Gelaber auch nicht von wegen die pünktlichen Deutschen. Ich kenne keinen einzigen pünktlichen Deutschen. Ich reg mich immer auf, dass die alle unpünktlich sind.
Stimmt, das heißt aber, du kennst schon 2 pünktliche Deutsche, weil ich reg mich auch immer auf, dass die alle unpünktlich sind. Das ist ein Trend. Wir haben einen Trend ausgemacht. Aber welcher positive Wert formt die deutsche Gesellschaft?
Also, was ich immer wieder feststelle, was ich auch intuitiv so bekräftigen würde, ist, dass Deutschland tatsächlich viele Werte hat, die wir gar nicht mehr sehen, weil wir so verwöhnt sind von der Freiheit. Aber dass die Freiheit als Wert immer wieder hochgehalten wird. Und sei es nur von einer Minderheit oder von Leuten, die halt immer wieder auf die Straße gehen oder die immer wieder meckern und sich öffentlich zu Wort melden. Das ist verdammt nochmal ein ganz, ganz großer Wert. Und ich habe das jetzt letztens wieder gedacht, wo ich mich mit einem 10-jährigen Mädchen aus Afghanistan unterhalten habe. Und die ist vor 2-3 Jahren nach Deutschland gekommen. Und wie die über Deutschland abschwärmt, das ist wirklich eine Freude zuzuhören. Die findet, Schule findet sie, das ist das Schönste, was es gibt, ist die deutsche Schule. Sie geht so gerne in die Schule und sie sagt, hier darf man Fehler machen. In Afghanistan bekommt man mit einem Stock auf die Finger, wenn man einen kleinen Fehler gemacht hat. Und hier wird das überhaupt nicht schlimm gefunden und man bringt den Kindern so lange bei, bis sie es können. Dann sagt sie immer, ja, in Deutschland ist man frei, hier sind die Menschen frei, hier darf man tanzen, hier dürfen sogar Männer und Frauen in einem Zimmer zusammen tanzen. Lauter solche Sachen, weißt du, die für mich natürlich selbstverständlich sind. Aber ja, wenn sie von so einem Kind kommen, dann denke ich mir, boah, geil, was für eine Ausnahmesituation wir hier haben.
Ja, das ist das auf jeden Fall. Also insbesondere, was die Freiheit angeht, die ja gefühlt rund um die Welt immer stärker eingeschränkt wird. Was allerdings auch nur gefühlt ist. Kann sein, dass das gar nicht stimmt, sondern dass der Grad an Freiheit im Durchschnitt steigt. Da wäre ich mir gar nicht so sicher. Aber ich meine, so Pünktlichkeit, Genauigkeit und so, das beeinflusst uns ja vielleicht doch in unserem Wesen. Also wir sind ja doch ein sehr ordnungsliebendes Volk, oder? Ordnung muss sein. So.
Und
dazu gehört
also,
natürlich
klar,
auch Pünktlichkeit und Genauigkeit
klar.
Und so. Und das sind halt so Werte, die die gesamte Gesellschaft prägen. Das denke ich schon.
Hier funktionieren viele Dinge,
ja,
tatsächlich.
Genau.
Wenn man sich verabredet mit einem Handwerker, dann kommt der auch.
Ja.
Ja gut, vielleicht nicht um die Uhrzeit, die verabredet war, aber zumindest am gleichen Tag.
Am gleichen Tag, mach das mal in Kenia. Ja,
ja, genau.
Ja. Es ist eine Freundin von mir, immer in Kenia gearbeitet, ein Dreivierteljahr, die meinte, die hat Monate gebraucht, um sich daran zu gewöhnen, dass wenn der Handwerker sagte, nee, ich komme heute Nachmittag, dass der dann 3 Tage später gekommen ist und gesagt hat, ich habe doch gesagt, ich komme.
Ja.
Das ist schon cool.
Ja. Ich habe auch eine Freundin, die in Uganda war, die berichtet genau das Gleiche. Auch, dass die Leute an der Bushaltestelle 4 Stunden sitzen, aber auch gar kein Problem damit haben. Mhm. Die gucken dann halt so in die Luft, überlegen sich was,
ganz
singen ein
Leben,
Lied. Und das ist einfach so ein langsames Lebenstempo, total entschleunigt.
Jetzt ist die Frage, ob diese Ordnungsliebe, nenne ich es mal, ein positiver Wert ist.
Ja, kommt drauf an, von welcher Warte aus man das betrachtet. Natürlich verhindert es auch vieles, was in anderen Ländern mehr ausgeprägt ist und positive Wirkung hat, wie zum Beispiel Spontanität, Flexibilität, so eine Grundoffenheit für neue Impulse.
Ja, das schränkt die Freiräume ein.
Also ich frage mich zum Beispiel immer, warum gibt es in Deutschland, werden in Deutschland keine guten Filme, keine guten Serien produziert? Ich meine, mittlerweile hat sich das vielleicht ein bisschen verändert, aber trotzdem, man merkt doch, wie sehr man hier in Strukturen feststeckt, die Kreativität einschränken.
Kreativität einschränken, und wenn dann mal irgendwo Kreativität ist, kommt direkt auch wieder die Ordnungsliebe und versucht das zu glätten, zu egalisieren. Hast du Jerks gesehen?
Nee.
Christian Ulmen-Serie, die ist, da geht es im Wesentlichen um Fremdschämen. Also es ist wirklich, du guckst zwei Typen dabei zu, wie sie echt scheiße sind und denkst die ganze Zeit so, Gott, das könnt ihr doch jetzt nicht machen. Oh Gott, sie haben es gemacht. Weißt du, so der eine behauptet, er wäre Jude, damit er eine Wohnung kriegt, und der Vermieter, weil der Vermieter ist Jude, und der lädt ihn dann zum Schabbat ein, und dann sitzen sie alle da und er benimmt sich halt die ganze Zeit völlig daneben, dann gibt es irgendwie gefüllte Fisch. Und er sagt, nee, Fisch kann ich nicht essen, das ist mein persönlicher Holocaust. Also oh, so, weißt du, also,
ja.
Was eine wirklich gut gemachte Serie ist, aber sie muss sich ständig den Vorwurf gefallen lassen, dass sie eigentlich überhaupt nicht gut ist, weil sie ja eigentlich ganz schlimm sei.
Okay.
Und ist
alles ja, ganz so. Kennst du Peep Show, diese britische Serie?
Nein.
Die hört sich gerade so ähnlich an, obwohl ich mir sicher bin, dass die ein bisschen geschmackvoller ist, weiß ich nicht. Aber in Großbritannien wäre sowas überhaupt kein Problem.
Ja.
Wie das, was du mir da gerade beschreibst.
Ja, auch so kleine Serien, die, hast du Mord mit Aussicht gesehen?
Nein.
Tatsächlich, ich finde die witzigste Krimiserie, die je in Deutschland produziert wurde, spielt in der Eifel in einem Ort namens Hengersch im Kreis Liebernich.
Liebernich.
Und ist halt eine Polizeikommissarin, ich habe jetzt vergessen, wie die heißt, Simone Peters heißt die Schauspielerin, die ich sowieso sehr mag, die wird halt aufs Land versetzt und da ist halt alles irgendwie sehr provinziell, und immer wenn irgendwas passiert, hofft sie, dass jemand ermordet wurde, damit endlich mal was passiert. Das willst du mal gucken. Also Mord mit Aussicht willst du wirklich gucken. Das hat was sehr trutschig Deutsches, ist aber unfassbar witzig.
Mhm.
So, um mal eine gute Serie. Ist leider nach 5 Staffeln eingestellt worden. Ich glaube, weil der Dorfpolizist, gespielt von Bjarne Mädel, das nicht mehr wollte, hieß es dann.
Mhm.
Weil er nicht in dieser Rolle des Deppen festhängen wollte. Der Ernie.
Ja, nein, es gibt natürlich Gegenbeispiele, klar. Es ist, das ist nur so eine Grundtendenz, die ich seit Jahren schon beobachte.
Aber so richtig positiver Wert? Ja, doch, das ist ein positiver Wert. Ich meine, so Ordnung ist an sich ja sehr schön, weil du weißt, darum finde ich ja, ich bin ja ein Freund von Bürokratie. Weil du bei der Bürokratie und ihrer starren Ordnung genau weißt, was hinten rauskommt, wenn du vorne einen Knopf drückst.
Mhm.
Und das ist ja eigentlich positiv. Dass du halt keine bösen Überraschungen erlebst. Du erlebst halt auch keine guten Überraschungen. Also du erlebst halt keine gute Serie.
Eben.
Was ja, ne?
Ja. Ja.
Aber welcher positive Wert formt die polnische Gesellschaft?
Boah, das weiß ich nicht. Ich habe mit der polnischen Gesellschaft echt ein Problem und ich kenne die auch gar nicht so gut. Also ich kenne die jetzt nicht so gut. Ich weiß es nicht. Die sind halt sehr religiös gebunden und familienfreundlich, kinderlieb, Familienmenschen, und ich kann das nicht so als positiven Wert darstellen, weil ich immer auch die Gegenseite sehe. Ich sehe immer die ambivalente Seite davon.
Was du erzählst, wenn du nach Polen kommst, dass du zuerst gefragt wirst, ob du verheiratet bist und Kinder hast, ne?
Ja, genau. Das sind die Sachen. Und wenn du halt nicht reinpasst in diese Ordnung, die da leben, dann bist du Außenseiter, dann musst du dir alles Mögliche gefallen lassen, dann bist du nicht wirklich akzeptiert. Aber auch ich treffe sehr, sehr ungern allgemeine Aussagen darüber, weil mir zu jedem schlimmen Beispiel ein positives Gegenbeispiel einfällt. Also auch bei konkreten Leuten, da kann ich sagen, ja, der ist intolerant, aber dafür fällt mir wieder einer ein, der ist super tolerant und der hatte noch nie ein Problem damit, zum Beispiel.
Wobei, das ist ja zum Beispiel was man auch an der deutschen Gesellschaft positiv hervorheben muss. Wir sind sehr demokratisch.
Ja.
Es gibt darum sind die Rechten ja gerade so übermäßig laut und schreien rum, weil die sich natürlich auf einem illiberalen, undemokratischen Rückzugsgefecht befinden. Also wir demokratisieren uns so sehr, dass wirklich die alte Ordnung, ne, Frauen gehören an den Herd und so, dass die alte Ordnung derart stark in Frage steht, dass Menschen die Orientierung verlieren und darum gewalttätig zu werden scheinen. Wir werden ja nicht alle gewalttätig. Und das ist sicherlich auch was. Also wir sind eine sehr demokratische Gesellschaft. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen darum, dass wir zu wenig bereit sind, darum zu kämpfen. Die bürgerliche Mitte. Ne? Mhm. Benjamin schreibt, es wäre so viel einfacher, wenn wir alle dieselbe DNS hätten. Aber nein, das Universum muss es einfach vielfältig haben. Den Satz sagt sinngemäß ein Alien-Polizist auf einer Raumstation. Ich fand es im Kontext erstmal lustig, aber ist das rassistisch?
Bitte nochmal.
Der Satz lautet folgendermaßen. Es wäre so viel einfacher, wenn wir alle dieselbe DNS hätten. Aber nein, das Universum muss es ja einfach vielfältig haben.
Wieso sollte das rassistisch sein?
Weiß ich auch nicht.
Wieso habe ich die Frage nicht rausgeschmissen? Wahrscheinlich ist sie mir irgendwie entglitten.
Ja, ist nicht rassistisch. Christoph fragt, wieso kommunizieren manche lieber über Audionachrichten auf WhatsApp als zu telefonieren?
Ah,
weil sie übergriffig sind.
Nein, überhaupt nicht.
Geh weg.
Nein, weißt du, ja, das habe ich immer gedacht. Ich habe immer gedacht, boah, wir benutzen das, was ist denn das überhaupt? Und dann habe ich angefangen, mit Kindern WhatsApp-Nachrichten zu schreiben. Ja, mit so 10- bis 14-Jährigen. Das heißt, ich kann denen jetzt nicht erklären, ey Leute, ich bin mehr so der introvertierte Typ, könnt ihr mir mal texten? Nein, ich lasse mich erstmal auf ihre Art zu sein ein und lasse sie einfach mal machen. So, und die haben mir immer weiter diese Sprachnachrichten geschickt, manchmal auch durch Text, mal so hin und wieder, also abgewechselt. Und irgendwann habe ich dann gedacht, mir platzt der Kragen, ich lasse mich jetzt mal drauf ein. Und am Anfang, wie gesagt, hat es mich total befremdet, weil ich halt auch so jemand bin, der nie auf Anrufbeantworter gesprochen hat. Aber dann kam ich auf einmal total gut damit klar, weil es ist halt praktisch. Man spart Zeit und man muss halt nichts tippen und gleichzeitig nervt man den anderen nicht und fesselt seine Aufmerksamkeit nicht über längere Zeit. Eine Sprachnachricht ist halt in 5 Sekunden aufgenommen und angehört und trotzdem kann ich mir dann die Zeit nehmen, um darauf zu antworten.
Also ich befinde mich so oft in Situationen, in denen ich eben keine Sprachnachricht hören kann.
Ja.
Und in denen ich auch keine Sprachnachricht hören will. Ich will das nicht.
Okay.
Schreib mir, was du mir zu sagen hast, dann lese ich das und antworte darauf. Ich hasse diese Dinger. Ich reagiere da auch nicht drauf. Also ich habe noch nie auf eine Sprachnachricht geantwortet.
Echt?
Ja, das Einzige,
also
was ich mache, neuerdings mache ich was. Das ist eine Geschichte, die der Postillion gebracht hat. Im Mai, vor 2 Jahren schon. Lifehack. Teenager spart täglich bis zu 50 Minuten, indem er alle Sprachnachrichten mit Daumen hoch beantwortet. Das mache ich. Also wenn mir eine Sprachnachricht schickt, kriegt von mir die Antwort Daumen hoch, ohne dass ich sie gehört habe. Und es funktioniert. Also spätestens, wenn er das zweite Mal nachfragt, warum ich denn Daumen hoch sage, er wollte doch was ganz anderes und dann schon wieder Daumen hochkommt, hat er es begriffen. Gerade erst noch beim Kumpel aus Hamburg.
Mich nervt's halt brutal, wenn ich eine Sprachnachricht bekomme, wenn ich unterwegs bin, weil um die zu hören, muss ich erstmal meine Kopfhörer aus der Tasche pulen und dann mir das anhören. Und ich mag es auch ehrlich gesagt nicht, dass ich für andere nicht unbemerkt einfach eine Nachricht schicken kann, sondern ich muss dann ja meine Stimme erhallen lassen, ertönen lassen, wenn ich diese Nachricht aufnehme. Und deswegen funktioniert das auch nur, wenn ich irgendwie allein irgendwo rumhänge drinnen und das halt machen kann. Aber ich habe nicht mehr diese große Befremdung dem gegenüber, wie ich es früher hatte, was eigentlich nur zeigt, wie schnell man sich an allen möglichen Scheiß gewöhnen kann.
Ja, aber ich hasse das so sehr, ich lasse mich da überhaupt gar nicht erst drauf ein. Also da bin ich nicht, das ist, eine Sprachnachricht ist wie ein halbes Telefonat. Das ist halt nur halb so übergriffig, aber es ist trotzdem übergriffig.
Ja.
Ja, nee, bah. Martin fragt, was macht ihr bei Stromausfall und wie lang war euer Längster? Mein Längster.
Ich habe schon, was? ich habe schon so lange keinen Stromausfall mehr erlebt. Also keinen, der mich jetzt irgendwie dazu gebracht hätte, meinen Tag umzustellen oder so. Damals in Polen, im Sozialismus, da war das gang und gäbe, dass einfach mal der Strom ausgeschaltet wurde und zwar für immer so. Weißt du, um 18 Uhr liegt alles lahm und es ist finster, bis die Sonne wieder aufgeht. Krass. Und das war geil, weil da hat man nämlich erstmal die Petroleumlampe rausgeholt und die angemacht und dann saßen halt alle um den Tisch und haben Mikado gespielt und sich Geschichten erzählt. Und das habe ich in sehr positiver Erinnerung. Es war einfach so diese Magie der Unverfügbarkeit. Das war toll. Aber so längere Stromausfälle, gibt's das überhaupt noch?
Ja, das gibt's noch.
10 Minuten vielleicht, es die Sicherung raushaut.
Ich hatte hier mal vor ein paar Jahren einen Blitzschlag, der hier in irgendeinen Trafokasten geklatscht ist oder irgendwie. Also jedenfalls hat es einen unglaublichen Knall gegeben. Und mein halbes Viertel war dunkel und das ging auch über mehrere Stunden.
Geil.
Und war auch abends, also es war schon dunkel. Und war dann den ganzen Abend kein Strom da, ist mir dann halt egal, ne? Dann nehme ich halt mein Telefon und höre Podcasts oder so. Also wenn's dunkel ist, gehe ich halt entweder pennen oder höre irgendwie Podcasts oder höre Radio mit einem batteriebetriebenen Radio und tagsüber lese ich halt was oder gehe raus oder so. Also einen richtigen Stromausfall, so dass du sagst, oh Gott, der Kühlschrank, sowas kann ich mich nicht dran erinnern. Habe ich hier noch nie erlebt, nee. Ich meine, was wir hatten, letztes Jahr war das, glaube ich, da hat irgend so ein Honk bei Brückenarbeiten ein Stromkabel angebohrt und damit halb Köpenick lahmgelegt. Und das über mehrere Tage, wo sie dann auch wirklich, also Notruf, alles ausgefallen, wo sie dann auch wirklich, wie war denn das, die Busse, ich hoffe, wenn du unbedingt telefonieren musstest, konntest du einen Bus anhalten und dann mit dessen Handy oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Also das war schon echt recht spektakulär. Ich kram das nachher mal raus und das kann man mal verlinken, was da so los war. Das war echt, aber nee, ich glaube, unsere Infrastruktur ist einfach zu gut, um, nee, war gar nicht letztes Jahr, war dieses Jahr. 30.000 Haushalte für 2 Tage im Februar.
Oh je.
Ne, wo du dann auch dich fragst, wie kriegt denn jetzt eigentlich die Pumpe von der Heizung Strom? Ja, sehr, das war ziemlich krass. Einfach angebohrt. Naja. Katrin schreibt, könnt ihr schwimmen und wenn ja, würdet ihr voll bekleidet ins Wasser springen, um jemanden zu retten?
Ich kann zwar schwimmen, aber ich weiß nicht, ob ich jemanden retten könnte. Ein Kind ganz bestimmt. So jemand, einfach eine Person, die leichter ist als ich. Einen Erwachsenen, das weiß ich nicht. Zumal ich nicht tauchen kann. Ich kann auch nicht unter Wasser sehen. Und auch die Frage, ich würde mir auch die Frage stellen, ob ich mein eigenes und das Leben des anderen nicht gefährden würde, wenn ich da in den reißenden Strom springen würde.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass es jetzt nicht ein reißender Strom ist. Ich kann schwimmen und ich würde auf keinen Fall voll bekleidet ins Wasser springen, um jemanden zu retten, weil dann wäre ich der Nächste, der gerettet werden muss. Also ich würde, die Zeit würde ich mir dann schon noch nehmen, die Schuhe, die Jacke.
Ja.
So. Also das dann schon. Also das sind ein paar Sekunden, die machen den Braten dann auch nicht mehr fett.
Ja.
Also, nö, würde ich machen. Jo. Ich hoffe, ich muss das nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn das Wasser gerade irgendwie so 8 Grad hat oder irgend so ein Scheiß. Ne?
Ja.
Ja. Volker fragt, Begrüßung zwischen Frauen und Männern, Umarmung oder Küsschen? Gibt es eine Regel? Sind die Unterschiede eher regional, altersbezogen oder bildungsbedingt? Spielt die Art der Beziehung eine Rolle oder ist der Grad der Vertrautheit ausschlaggebend? Leute, die ich mag, umarme ich. Allen anderen sage ich Tag.
Ja. Oder die du magst oder die du halt kennst und magst.
Ja. Und dann bin ich ja auch noch Medienschaffender. Da duzen sich ja alle und da gibt's auch so, ne, Bussi, wir sehen uns in den Medien, ne? Ciao. Da ist das dann auf so eine komische Art noch ein bisschen weiter verbreitet, dass man sich ständig in den Armen liegt. Aber das ist.
Boah. Also, weißt du, Umarmungen finde ich schön, weil die fühlen sich für mich immer ganz gut an. Und Küsschen gehen gar nicht. Und am allerwenigsten diese angedeuteten, die nur so gehaucht werden, die verstehe ich einfach nicht. Und wo wir schon bei komischen Umgangsformen sind und vorher da diese polnische Frage war, so Polinnen untereinander, ne, das ist das Allerschlimmste, wie man sich da betüttelt und beknutscht und beküsselt und bebusselt, das ist nicht mehr feierlich und zwar unter Wildfremden. Ich hatte letztens mit einer Frau zu tun, die eine Lesung mit mir organisiert und das ist eine Polin. Und obwohl wir uns nicht kennen, das heißt, obwohl wir nicht irgendwie Freundinnen sind oder auch nicht gute Bekannte, schreibt die mir in der E-Mail, die nennt mich liebste Frau Alexandrachen, also frei übersetzt, und beendet das Ganze mit einer ich sende Ihnen eine Macht von Küssen. Und es fühlt sich halt so mega schwülstig an und ja. Ich zuck da regelmäßig. Also es ist so, uah.
Das würde ich nicht aushalten.
Ja, aber das ist eine ganz normale Umgangsform. So, und das immer wieder bei der Ambivalenz. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass so ein Umgang, wenn beide den haben, den Kontakt automatisch offener und herzlicher macht. Das aber vielleicht sein, willst du das gar nicht.
Eben, ich will halt auch nicht angefasst werden. Ich mag das sowieso nicht, angefasst zu werden. Ne, geh weg. Das ist nicht.
Ja.
Ich habe auch als Kind schon nicht angefasst werden wollen. Noch nicht mal von meiner Mutter.
Mm.
Naja, vielleicht doch. Matthias fragt, was macht einen guten Alltagstag aus? Keine Termine zu haben, obwohl das ist dann kein Alltag, oder?
Keine Termine zu haben, ja, das ist ein Normalfall bei dir, oder? Dass du einen Termin hast, mindestens einen.
Ja, irgendwas ist immer, ja.
Ich glaube, bei mir sind es resonante Erfahrungen mit anderen Menschen. Das können ganz kleine Sachen sein. Zum Beispiel ein warmer Blick in der Straßenbahn oder ein nettes Gespräch zwischendurch oder irgendeine herzerwärmende Nachricht oder eine Mail oder so. Einfach irgendeine Form von Verbindung, die Wärme erzeugt. Ich glaube, wenn ich das in der ein oder anderen Form erlebe, an einem sonst absolut matten und öden Tag, dann verbuche ich diesen Tag tatsächlich als lebenswert, gelungen, gut.
Ich habe selten matte und öde Tage. Bei mir ist das eher so, also wenn ich so die Termine, die ich habe, also die Dinge, die ich vorhabe, das ist natürlich bei mir immer ein bisschen anders, weil ich halt keinen festen Arbeitsplatz habe und so. Wenn alles reibungslos funktioniert, das finde ich gut. Also weißt du, wenn nicht so wie heute, wo du sagst, wir sind doch um 12 zum Aufnehmen verabredet. Ich sage, nee, wir sind um 1 verabredet. Ich muss hier noch was fertig schneiden. So,
ja.
Heute ist schon wieder ein Scheißtag dadurch geworden, weil das jetzt alles sich so staut und macht und tut. Aber wenn ich mir zufälligerweise genügend Zeit für alles vorher schon reserviert habe und das dann einfach alles so reibungslos so durchplätschert. Ja, das ist es. Ein guter Alltagstag ist einer, der so durchplätschert.
Also ohne Reibungen und ohne Stolpern.
Genau, sowas. Das ist ein schöner Alltagstag. Ist viel zu selten, aber auch.
Ja, damit hätten wir die Frage beantwortet.
Robert schreibt, Frauen und Kinder zuerst, so schallt es bei diversen Katastrophenfilmen von der Leinwand. Ist das im Zeitalter der Gleichberechtigung beziehungsweise auf dem Weg dorthin überhaupt noch opportun? Von den Kindern natürlich mal abgesehen. Ja, natürlich ist es opportun. Weil wir nämlich Männer nicht zur Fortpflanzung brauchen.
Ja, so sieht's aus.
Nächste Frage kommt von Simon. Momentan ist Pokémon Go in aller Munde. Oh. Und die ganze Welt scheint es zu spielen. Wie hat sich das entwickelt? Ist das immer noch total trendy oder war es wie so vieles nur eine kurze Modeerscheinung?
Ich habe keine Ahnung. Also was ich definitiv nicht mehr sehe auf der Straße, sind Leute, die das zocken.
Die ganzen Sprallos mit dem Handy.
Sehe ich nicht mehr.
Nee, ich auch nicht. Das gibt's mit Sicherheit noch, aber ja, ich sehe es auch nicht mehr. Zum Glück. Ja. Ich fand das eine Katastrophe. Das ist wirklich eine Katastrophe. Du konntest mit niemandem mehr irgendwo lang flanieren, ohne dass ich muss hier noch einen Schnupzi-Wupzi mit so einem blöden Ball bewerfen. Das war das eine. Da kann man ja dann noch ein bisschen mit leben. Aber wenn du dir das anguckst, dieses Ding, was meine größte Kritik an Pokémon Go ist, es ist kein Spiel. Und genauso haben sich Menschen, vor allen Dingen Kinder, auch benommen, wenn sie das gespielt haben, was sie nicht taten, weil es kein Spiel ist. Weil ein Spiel begrenzt ist und Pokémon Go ist unbegrenzt. Das heißt, es ist total, letztlich.
Ja, ja.
Und der Ärger, also die Wut in Kindergesichtern, wenn der Akku auf einmal leer ist oder sowas, das fand ich wirklich sehr, sehr beunruhigend. Also ich bin froh, dass das wieder verschwunden ist.
Weißt du, was auch verschwunden ist, wo wir schon bei Kindern sind? Fidget Spinner.
Ja.
Oder siehst du noch jemanden mit einem Fidget Spinner?
Das war so geil. Das war irgendwie, bam, alle haben Fidget Spinner. Wir versuchen so ein Ding für die Redaktion zu kriegen, um mal drüber zu reden. In ganz Berlin überall die Fidget Spinner ausverkauft.
Ach was.
3 Wochen später kriegtest du die an jeder Tankstelle, an jedem Bütchen hinterhergeschmissen für eine Mark. Und keiner wollte sie mehr haben. Das ist echt faszinierend. Die liegen immer noch an den Kassen rum, übrigens.
Ja, ja, und ein guter Hinweis darauf, dass ein Trend durch ist, ist übrigens, wenn es das Produkt bei Aldi zu kaufen gibt.
Stimmt.
Weil die springen immer einen kleinen Dicke zu spät auf, wenn der Trend schon im Mainstream angekommen ist. Weißt du, damit es kein Risiko ist, das mit in so riesigen Stückmengen zu verkaufen, das ist dann immer ein Zeichen, dass jetzt nur noch abwärts gehen kann.
Gibt's den immer noch bei Aldi? Bestimmt, ich muss da einmal zum Aldi und gucken.
Also ich bin oft im Aldi und ich habe den dann lange nicht gesehen.
Severin schreibt, im sonnigen Meran habe ich beobachtet, dass dort Senioren Kastanien, die auf den Boden fallen, aufsammeln. Habt ihr das auch schon beobachtet? Was machen die Senioren mit den Kastanien? Sie basteln Kastanienrentner daraus.
Mich wundert, dass das Senioren sich nach überhaupt etwas bücken.
Stimmt, die mussten sich ihr Leben lang schon immer krumm machen, ne?
Ja.
Also ich habe jetzt noch nicht in Meran explizit beobachtet, dass Senioren da Kastanien aufsammeln, aber ich habe schon mal gesehen, dass Menschen Kastanien aufsammeln. Daraus basteln sie Kastanienmännchen. Oder aber, was ich mir vorstellen könnte, in Meran in Südtirol gibt es sehr viel essbare Kastanien.
Ah.
Ich könnte mir vorstellen, dass das einfach essbare Kastanien sind. Die sammelst du auf, nimmst sie mit nach Hause, ritzt sie ein, röstest sie und futterst sie.
Ja, genau. Und ich persönlich sammle Kastanien, also jetzt nicht so sammeln ins Körbchen, sondern hin und wieder mal eine auflesen, weil es einfach schöne Handschmeichler sind.
Ja.
Die haben so einen tollen Glanz, die haben eine schöne Struktur.
Genau. Und gelegentlich klatschen sie ja auf den Kopf. Dann aber mit.
Ist mir noch nie passiert.
Mir ist das mal passiert, da hatte ich eine Mütze an, glücklicherweise. Das hat saumäßig wehgetan.
Oh. Und fiel dann so eine braune Kastanie oder wirklich so ein
nee, so ein grünes, stacheliges
Wurfstern. Ja. So.
Morgenstern, meinst du?
Morgenstern, den meinte ich, genau.
Ja, nee, Morgenstern.
Aua.
Benjamin schreibt, gibt es Produkte, auf denen was mit Erfrischung steht und die tatsächlich erfrischend sind? Ja, natürlich.
Will dir damit sagen, dass Erfrischungsstäbchen nicht erfrischend
genau,
sind,
das,
oder was?
Genau, das wollte ich sagen. Natürlich sind Erfrischungsstäbchen. Was bist du denn für ein Bleppo da? Ja, nee.
Alles, was mit Zitrus oder Minze ist oder so, gilt als erfrischend. Und gibt es dagegen eigentlich Produkte, die nicht erfrischend, sondern defrischend sind? Also so muffige Produkte wie Auberginen oder Granatäpfel?
Granatäpfel sind aber, also die Leute, die Granatäpfel allen Ernstes mögen, worüber wir auch nochmal gesondert reden können, die glauben ja oder sagen, dass Granatäpfel erfrischend sind.
Tatsächlich. Mhm. Ich finde nämlich, also so Granatäpfelkerne können erfrischend sein, aber nein. So Granatapfelsaft oder weiß ich nicht.
Sirup, ja.
Auch schon so, ich empfinde schon ein Granatapfel-Lassi als etwas muffig.
Gibt's was absichtlich muffig? Tofu!
Ja!
Oh, da steht natürlich nicht drauf, dass es das Gegenteil von erfrischend ist, aber das ist es. Tofu
aber ist es.
Absolut
genau.
Unentfrischend. Also wenn man entfrischt werden will, sollte man stets ein Stückchen Tofu in der Tasche mit sich rumführen. Ja, und ansonsten jetzt mal ernsthaft, was gibt's denn? Wo steht denn überhaupt erfrischend drauf? Coca-Cola ist immer erfrischend.
Ne? Erfrischungstücher, genau.
Die aber auch eher Blümeranz auslösen. Ne?
Ja.
Blümerierungstücher. Ich weiß gar nicht. Aber Erfrischungsstäbchen sind natürlich erfrischend. Hannes fragt, habt ihr mehr als einen Ort, den ihr euer Zuhause nennt? Welche tiefere Frage aller Sinn des Lebens oder was die Welt im Innersten zusammenhält, treibt euch im Moment um? Was sagen Geschenke über den Schenkenden aus? Wie geht man mit dem Tod eines Menschen um, wenn es Hilfen wie hohes Alter, lange schmerzvolle Krankheit oder Eigenverschulden nicht gibt?
Ah, okay. Also sowas geht schon mal gar nicht. Einfach mal 4 Fragen in eine Mail packen. Sowas sortieren wir normalerweise aus. Immerhin, 4 Fragen zur Auswahl. Gibt's da irgendeine, die dich spontan
anzieht? Wir suchen uns einfach eine aus, meinst du?
Ja, genau. Okay. Oder wir beantworten alle 4, aber schnell.
Okay.
Kurz und knackig.
Habt ihr mehr als einen Ort, den ihr euer Zuhause nennt?
Nein.
Ja. Welche tiefere Frage aller Sinn des Lebens oder was die Welt im Innersten zusammenhält, treibt euch im Moment um?
Die Ambivalenz der Freiheit.
Nix.
Soll ich das ausführen?
Nee, okay. Ich hab mir gerade überlegt, welche tiefere Frage mich gerade umtreibt. Tatsächlich gar keine im Moment. Also ich bin gerade nicht, bin ich nicht. Was sagen Geschenke über den Schenkenden aus?
Viel.
Mehr als über den Beschenkten.
Ihm lieb sein kann.
Und in der Regel mehr als über den Beschenkten. Wie geht man mit dem Tod eines Menschen um, wenn es Hilfen wie hohes Alter, lange schmerzvolle Krankheit oder Eigenverschulden nicht gibt?
Sich schon vorher darauf vorbereiten. Nicht verdrängen, den Tod nicht verdrängen aus dem Leben, sondern schon vorher sich damit auseinandersetzen, wie es ist, ohne diesen Menschen zu leben und die Zeit, die man mit ihm hat, zu genießen. Und wenn er gestorben ist, dann sich einfach durch die Trauer fressen, auch da nichts verdrängen, denn es geht vorbei.
Ich glaube, es geht schon darum, dass er schon tot ist, ne? Hilfen wie hohes Alter, das, der ist schon tot, ne? Weil,
der war ja
alt, das haben wir kommen sehen. Aber wer einfach vom Schlag getroffen wird, dann nicht. Ja, interessant ist, zumindest ich hatte das diesen Fall dieses Jahr zweimal und ich habe daraus ganz witzige Konsequenzen gezogen, nämlich, dass ich gesagt habe, wer weiß, ob ich die Rente überhaupt erlebe, verjuck's einfach ein bisschen von dem Geld, was du für später zurückgelegt hast.
Ah.
Das ist schon ganz witzig.
Also lebe im Moment, ja.
Ich habe ein bisschen mehr in den im Moment zu leben.
Ah, das ist doch schön.
Begonnen dadurch.
Toll. Ja,
Robert schreibt, früher haben sich meine Eltern furchtbar aufgeregt, wenn im Fernsehen mit Lebensmitteln gespielt oder sie im Kontext einer Spielshow verdorben oder verschwendet wurden. Sie sagten Sachen wie, in Afrika verhungern die Kinder und dergleichen, man kennt das. Die Frage, ist es in irgendeiner Art verwerflich, Lebensmittel zu verschwenden?
Ist es in irgendeiner Art verwerflich, Lebensmittel zu verschwenden?
Allein, dass diese Frage gestellt wird, impliziert schon die Antwort ja, ne?
Ja, natürlich ist es verwerflich, aber was ich nicht verwerflich finde, ist mit Essen zu spielen. Weil da müsste man nämlich auch so Aspik-Kunstwerke verbieten und Eulen, die in Wassermelonen geschnitzt werden.
Also mit Essen spielen ist okay, wenn es hinterher gegessen wird. Das finde ich völlig in Ordnung.
Nee, aber ich finde auch, ja genau, und wirklich so Kinder, die mit Essen spielen, ich finde das eigentlich total achtsam, dem Essen gegenüber so ein bisschen zu gucken, wie ist denn die Mandarine aufgebaut, die so ein bisschen zu zerreißen, zu zerfummeln und sich das alles genau anzuschauen, vielleicht nur kleine Kügelchen aus Kartoffelbrei zu formen, finde ich überhaupt nicht schlimm.
Wenn sie es hinterher essen, ja.
Ja.
Wenn es nur als Spielzeug benutzt wird, überhaupt
nicht. Die sollen
sich
nicht damit bewerfen, genau.
Und Lebensmittelverschwendung ist natürlich verwerflich. Ja.
Ja, absolut. Allein schon, weil das hat ja irgendjemand zubereitet. Der hat sich die Mühe gemacht, das Möhrchen zu raspeln. Und mir tut es einfach weh, wenn das umsonst geschehen ist. Oder ganz schlimm, auch so eine Buffet-Situation. Ja. Weißt du, wenn da Leute stundenlang irgendwelche Kuchen backen und dann bleibt das alles stehen und vertrocknet und niemand hat es angerührt. Ja. Furchtbar.
Und vor allen Dingen, das ist nicht verwerflich, also ich finde das nicht verwerflich, weil in Afrika die Kinder verhungern. Das finde ich separat verwerflich, dass wir uns das gestatten, die da verhungern zu lassen. Das ist verwerflich, weil die Art und Weise zu konsumieren verwerflich ist. Und das sieht man halt am besten daran, wie wir mit Lebensmitteln umgehen. Wenn wir damit verschwenderisch umgehen, wir gehen ja mit allem verschwenderisch um, mit Energie, ne, mit allem, was wir haben. Wir besitzen viel zu viel Zeug, aber bei Lebensmitteln, da merkt man es eben ganz besonders, finde ich, weil im Zweifelsfall ist das halt ein Lebensmittel, da lebt man von. Ja, wenn man Hunger hat, wird man davon satt und so. Und das zu verschwenden, finde ich krank eigentlich. Ich mache es natürlich trotzdem, weil ich es auch gewohnt bin, weil es halt so kapitalistische Verwertungslogik ist. Der Björn fragt, habt ihr schon mal etwas erlebt, was ihr euch bis heute nicht erklären könnt?
Also was Übersinnliches, was unerklärlich ist, wie heißt es, unheimliche Begegnung der dritten Art.
Wo der Typ aus Kartoffelbrei diesen Berg formt. Wo
wir wieder beim Ja. Ein herrlicher Film. Ich finde den ganz cool. Regelmäßig erlebe ich das, wenn ich mir die Tarotkarten lege, wobei ich mir das eigentlich schon erklären kann. Also ich denke mir jedes Mal, boah, krass, ey, wieso passen diese Karten jetzt so exakt auf meine Situation? Es ist einfach jedes Mal mind-blowing, wie sehr die Karten passen. Andererseits kann ich mir das sehr wohl erklären, weil es hängt natürlich damit zusammen, dass ich Zusammenhänge erkenne und Parallelen sehe und da sehr gut darin bin. Und ich kann aus der unpassendsten Karte etwas Passendes rausziehen. Verstehst du? Und insofern funktioniert es halt immer.
Also was Übersinnliches gibt's bei mir überhaupt nicht. Was ich mir nicht erklären kann, sind bestimmte Verhaltensweisen bei Menschen. Ich kann mir nicht wirklich erklären, warum Menschen rücksichtslos sind. Ich kann das immer so aufs Individuum kann ich mir so angucken. Also es gibt so bestimmte Verhaltensweisen, die bestimmten Erlebnissen folgen und so. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht erklären, wie es sein kann, dass erwachsene, denkende Menschen sich benehmen, als wären sie alleine auf der Welt. Aber das ist, glaube ich, nicht, was Björn meint mit seiner Frage. Aber sowas Übersinnliches, das ist ja, huch, was ist das denn Geheimnisvolles? Das habe ich nicht gesehen.
Ja, vor allem, es gibt ja immer eine Erklärung dafür. Ich habe auch mal Stimmen gehört auf einer Fähre, weißt du? Da habe ich auch gedacht, wow, irgendwelche Geister versuchen, mit mir Kontakt aufzunehmen, mich als Medium zu missbrauchen. Ich war 17 übrigens. Aber das ist klar, was das war. Das war einfach dieses Brummen, dieses Rauschen, was dein Gehirn in so einen Mustererkennungsmodus versetzt. Und dann bilden sich halt automatisch diese Strukturen, die dann entsprechend sich anhören, als würden Menschen singen oder also ja, es würde so, da halt irgendwas so erzeugt werden.
Autobahnasphalt, der, wenn
ach, dieser gruselige. Ja.
Das ist halt auch. Bisher habe ich noch bei allem, was irgendwie komisch war, rausgefunden, was es ist. Oder ich habe es mir gar nicht erklären wollen, habe gedacht, hoch war, okay.
Ja, es gibt sogar so Spukphänomene, weißt du, wo es wirklich in Häusern spukt, also so weiße, wabernde Dinge da durch das Zimmer ziehen und das sind dann irgendwelche chemischen Reaktionen, die gefährlich sind für denjenigen, der darin wohnt. Ja, aber es ist halt auf etwas Konkretes zurückzuführen.
Björn fragt, wenn Gender ein soziales Konstrukt ist, welches einem als Kleinkind schon anerzogen wird, wie kann es dann sein, dass es Transgender gibt, die zum Beispiel mit einem weiblichen Gehirn in einem männlichen Körper geboren wurden? Mein lieber Björn, du ziehst das Pferd von der falschen Seite auf.
Ja, exakt.
Transgender wird es erst dadurch, dass das weibliche Gehirn in einen männlichen Körper gezwungen wird. Also beziehungsweise, ja. Also das Gender ist ja das soziale Konstrukt des Geschlechts. Ja. Und wenn du mit einem weiblichen Gehirn in einem männlichen Körper steckst, dann ist das, was die Gesellschaft daraus macht, die Konstruktion des Mannes. So, ja. Was auch wieder falsch ausgedrückt war.
Ja, das ist überhaupt
ist Transgender das verkehrte Wort.
Ja, na, das ist echt ja ein schwieriges Thema. Also,
oder?
Lass uns mal bei diesem Trans bleiben oder einfach bei Leuten, die irgendwie identitätsmäßig halt nicht in diese binäre Geschichte reinpassen. Geschlecht kann man ja in Sex und Gender aufspalten, künstlich. Das ist ja auch nur der Analyse wegen, dass man das macht, ja. Also ich persönlich finde, dass das alles beides stark zusammenhängt, dass man das nicht trennen kann, das ist auch so ein Irrglaube den Genderwissenschaften gegenüber oft, dass die behaupten, also man sagt, die behaupten, Geschlecht ist ausschließlich sozial konstruiert.
Ja, das stimmt nicht.
Ich glaube zwar, dass es Leute gibt, die das glauben, aber es muss eigentlich jedem vernünftig denkenden Menschen klar sein, dass das nicht sein kann. Also jeder, der schon mal Hormone erlebt hat in seinem Körper, der weiß, dass es einen gewaltigen Unterschied macht.
Aber das machen die Genderwissenschaften doch auch gar nicht. Das sind doch halt gerade die ganzen Frauenverächter, die Genderwissenschaften verkürzen auf genau das, was du da gerade gesagt hast.
Natürlich.
Genderwissenschaften gucken sich doch eher an, inwiefern ein sozial konstruiertes oder eben ein biologisches Geschlecht in der Gesellschaft bestimmte Bedingungen vorfindet. Und
Und es gibt ja Leute, die behaupten oder die stellen sich das so vor, so Leute, die jetzt irgendwie im falschen Körper geboren sind, die sich als Frau fühlen, gell? Die überinszenieren dann ihre Weiblichkeit, indem sie Miniröcke tragen und sich die Nägel lackieren und Lippenstift auftragen und so tolle Föhnfrisuren haben und so weiter. Und daraus wird dann geschlossen, das ist die ewige Weiblichkeit, ja? Die haben dieses Bedürfnis und daraus leiten wir ab, dass es so etwas wie eine echte Weiblichkeit gibt, in die man so natürlicherweise strebt, wenn man im falschen Körper geboren wurde. Aber das ist natürlich Quatsch. Solche Leute brauchen einfach nur einen Ausdruck. Und das ist nun mal der ultimative Ausdruck von Weiblichkeit, wie er kulturhistorisch konstruiert wird in unserer Gesellschaft. Dass die Frau eben diese Föhnfrisur hat und diese Nägel.
Das ist eine Identitätsfrage. Also Gender bezeichnet ja eine Geschlechtsidentität. So, und wenn ich aussehe wie ein Mann, aber fühle wie eine Frau, ja, dann ist meine Geschlechtsidentität gestört letztendlich. Zwischen mir und der Gesellschaft, also zwischen dem Innen und dem Außen. Und daher kommt ja der Begriff Transgender.
Zwischen mir und der Gesellschaft, genau, das finde ich ganz wichtig. Ganz genau so ist es. Ich fühle mich auch auf die Gesellschaft bezogen androgyn. Aber ich fühle mich selber für mich nicht so. Sondern da, für mich selber ist es quasi keine Kategorie. Die wird mir nur bewusst, wenn ich mit der Gesellschaft konfrontiert bin, die findet, dass eine Frau ein anders ist, als ich es bin.
Ja. Ja, und Gender ist im Übrigen auch nichts, was einem als Kleinkind anerzogen wird. Das würde ich auch nochmal bestreiten. Ein soziales Konstrukt, das einem als Kleinkind schon anerzogen wird.
Es wird einem schon anerzogen im Sinne einer Verstärkung. Es wird encouraged. Also wenn ein Mädchen zum Beispiel bestimmte hormonell bedingte oder einfach biologisch bedingte Verhaltensweisen zeigt, dass man sie darin bestärkt, indem man zum Beispiel sagt, hier dieses schöne rosa Kleidchen, das ziehe ich dir jetzt an und ich lobe dich dafür, wenn du lieb zu deinen Puppen bist.
Mhm.
Während gleiches Verhalten oder ähnliches Verhalten beim Jungen dann eher mit Missbehagen betrachtet wird. Also insofern wird natürlich das mitkonstruiert vom Umfeld.
Ah, stimmt.
Naja, ja. Leidiges Thema.
Martin fragt, was haltet ihr von Birkenbiel? Sowohl als auch. Sowohl als auch. Kennst du Vera F. Birkenbiel?
Ja, sicher kenne ich die. Ich finde, meine Meinung zu der ist ein bisschen zwiegespalten. Mhm. Es ist so, das ist eine sehr unorthodoxe Frau, was ich grundsätzlich schon mal gut finde. Ich finde es gut, wenn Leute so um die Ecke denken und querdenken und unkonventionelle Lehrmethoden haben. Ich finde diese Lehrmethoden auch nicht so wahnsinnig revolutionär. Im Grunde macht die das, was ich schon immer gemacht habe, sich die Sachen so auf diese Weise beizubringen, wie Ähnlichkeiten suchen oder irgendwelche Zeichnungen davon anfertigen, tralala. All das. So, das Ding ist, wenn die das in einem Vortrag erklärt, ist das vielleicht alles super, aber ein Buch von ihr, jegliches Buch von ihr, empfand ich bis jetzt als unlesbar, weil sie zu dem tendiert, was viele Querdenker leider haben oder viele unorthodoxe Denker, dass sie tatsächlich querdenken, aber dann daran scheitern, sich in den Momenten, wo es drauf ankommt, sich einmal zusammenzureißen und die Themen ordentlich zu präsentieren.
Ja. Ich finde Vera F. Birkenbiel auch tendenziell überbewertet, weil letztendlich, was du schon sagtest, ist, was sie gemacht hat, sie ist ja verstorben vor ein paar Jahren.
Mhm.
Letztendlich erzählt sie Binsenweisheiten und diese Binsenweisheiten erzählt sie auf eine sehr unorthodoxe Form und hat ja irgendwie die Gabe oder sich antrainiert, Menschen in Vorträgen durch ihre Persönlichkeit, durch ihr Auftreten sehr, sehr zu begeistern und sehr stark einzunehmen für ihre Sachen. Aber das ist jetzt nicht. Also ich hatte bei Vera Birkenbiel nie das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie eine neue Welt eröffnet bekäme.
Ja, die ist nicht mindblowing.
Ja. Ja, genau, es ist nicht mindblowing. Genau das ist es, ja. Das ist. Also ich, ja, überbewertet. Benjamin fragt, Finnland, gutes Bildungssystem, hohe Selbstmordrate. Was wäre, wenn die Finnen unser Bildungssystem hätten? Dann hätten sie unser Bildungssystem. Björn fragt, sind depressive Menschen nicht einfach die einzigen, die erkannt haben, wie sinnlos dieses Leben und wie unfair und böse die Welt ist?
Ja.
Nein. Depressive Menschen sind krank. Das hat doch nichts mit Erkenntnis
zu
tun.
Aber
das ist eine Krankheit.
Ja, natürlich ist es eine Krankheit, aber kennst du den Begriff des depressiven Realismus? Das ist die Erkenntnis, dass depressive Menschen eher dazu neigen, die Welt so zu sehen, wie sie ist und nicht, wie sie sein sollte.
Okay, da bin ich dabei, aber Björn fragt ja in die andere Richtung. Ja, sind depressive Menschen nicht einfach die einzigen, die erkannt haben, wie sinnlos dieses Leben, wie unfair und böse die Welt ist? Das unterstellt ja, dass du depressiv bist, weil du das erkannt hast. Und das ist nicht so.
Ja.
Es mag sein, dass du sensibler bist für die Scheiße da draußen. Beziehungsweise, dass du noch nicht mal, vielleicht noch nicht mehr im Erkenntnissinne sensibler bist für die Scheiße da draußen, sondern dass du davon stärker betroffen bist, wenn du sowieso schon depressiv bist. Ich sehe die Scheiße ja genauso, aber ich kann die halt weglächeln. Nur hätte ich diese Krankheit, die Depression heißt, dann wäre ich mit dem Weglächeln.
Ja, genau. Depression ist auch nicht die Voraussetzung für diese Erkenntnis.
Ja. Weder noch. Ja.
Mm.
Benjamin fragt, sind hier irgendwie Benjamin-Festspiele? Benjamin fragt, mir kommt es vor, dass Filme und Bücher aus dem Französischen oder Russischen übersetzt oft im Deutschen natürlicher wirken als Übersetzungen englischer und US-amerikanischer Werke. Liegt das an den Übersetzern und Synchronstudios, dem Ausgangsmaterial? Mir ist Englisch einfach eine affektierte Sprache. Was ist denn
affektierte? Affektiert meint er. Ah,
was bedeutet das?
Affektiert. Im ja, so künstlich. Nein, ja, schon. Also im Sinne von künstlich aufgesetzt. So. Oder so, dass wenn du es übersetzt ins Deutsche, das kann ich aber auch nur bestätigen, dass es so ein bisschen affektiert klingt, so ein bisschen unnatürlich.
Englisch?
Ja.
Wie unnatürlich? Du meinst als Synchronisation?
Ja, stell dir vor, denk dir Szenario, so ein Hardboiled-Detective-Film ja. oder so. Und jetzt stell dir vor, wie da dieser Detektiv so ganz cool auf Englisch irgendwas labert, so mit seiner Gossensprache. Und jetzt übersetzt das ins Deutsche.
Ist das Deutsche aber dann eher die affektierte Sprache, oder?
Ja,
also das Problem ist
Deutsch ist dann die Sprache, die es nicht hinbekommt, das Englische auf eine Weise zu übersetzen, die sie unaffektiert kriegen lässt.
Ja, genau. Und dann hast du natürlich noch das Problem, dass da extrem schlechte Übersetzer und Synchronbuchautoren in der Regel arbeiten.
Ja, Synchronsprecher auch noch.
Die aus solchen Sachen wie We had a good time machen ja, wir hatten eine gute Zeit.
Ja.
Dabei, We had a good time heißt, wir hatten Spaß.
Ja, genau.
Solche Sachen passieren halt auch total oft. Und woher das kommt, also was ja, glaube ich, Benjamin meint, ist, dass in der Synchronisation, also in der deutschen Synchronisation von englischen Filmen, das englische Original noch dahinter zu verstehen ist sozusagen. Also, dass du merkst, wo der Übersetzungsfehler stattgefunden hat. Vielleicht liegt es daran einfach, dass wir Englisch können und Russisch nicht. Jetzt halt die Frage, ob Benjamin Russisch kann oder nicht.
Nee, ich glaube tatsächlich, dass es auch irgendwas mit der Ausgangssprache oder mit der Art zu tun hat, wie in diesen Sprachen gedacht wird. Ich hatte letztens ein echtes Schockerlebnis. Ich habe ja so ein Lieblingsbuch von Ray Bradbury, Dandelion Wine, und das ist auf Englisch die pure Poesie. Und ich kann es lesen und mein Körper ist voller Leichtigkeit und der Kopf ist voller Bilder. Das ist einfach so ein wunderschönes Buch. Und da habe ich mir gedacht, gönnst du dir mal die deutsche Übersetzung, habe für viel Geld eine antiquarische Ausgabe besorgt. Und dann lese ich so die erste Seite und denke mir, bah, was ist das denn? Bah, sowas Schwülstiges, sowas Überladenes, Ekelhaftes, das habe ich ja schon lange nicht mehr gelesen. Also das war wirklich, das war ungenießbar. Ich habe den Text kaum wiedererkannt. Wort für Wort Übersetzung. Hat aber nahegelegt, es ist der gleiche Text, der dir im Englischen so viel Spaß gemacht hat. Hm. Vielleicht, weil die Wörter auch kürzer sind im Englischen und das man ja, viel ja. überladen darf. Also das ermöglicht dir, einen Satz zu überladen, weil das dann wieder ausgeglichen wird durch die Kürze der Wörter.
Mag sein.
Mag natürlich sein. Und ein ganz interessantes, ein bisschen off-topic, interessantes Phänomen, was ich durch meine Japanisch-Stunden mitgekriegt habe oder auch durch meinen Konsum von japanischen Serien. Es ist ganz witzig. Du merkst bei japanischen Filmen und Serien, dass da in den Untertiteln was ganz anderes steht, als gesagt wird. Und das liegt daran, dass die Japaner eine sehr reduzierte Sprache haben. Die ist nicht besonders vielfältig, nicht besonders reich an Synonymen und die bedient sich auch oft der Laute. Also zum Beispiel sagen die oft oder und das wird dann übersetzt. Also wenn jemand sagt dann steht dann drunter, spinnst du, meinst du das ernst? Und dann sagt jemand, und dann steht da drunter, das schmeckt gut, echt lecker. Und das ist halt witzig. Also da muss wirklich aufgefüllt werden vom Übersetzer, weil die Sprache an sich nicht genug hergibt. Bei vielen Sprachen ist es so, dass die Sprache zu viel hergibt und man das irgendwie künstlich runterdampfen muss.
Jetzt würde ich gerne mal jemanden hören, der so gut Französisch und oder Russisch spricht und versteht, wie ich Englisch, weil vielleicht liegt es tatsächlich daran, dass wenn man eine deutsche Synchronisation einer englischen Serie sieht, wie du sagst, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass das im Original überhaupt so gesagt und gemeint wurde. Mhm. Das wäre dann die Differenz, ne?
Ha. Ja.
Ha.
Also wirklich echt interessantes Thema.
Nächste Frage kommt von Kat. Wie steht ihr zur Buchpreisbindung? Was ist daran gut oder schlecht? Sollte sie erhalten werden oder nicht? Nee, kann weg, der Schwachsinn.
So. Findest du?
Ja, was soll das?
Also, Als Buchhändlerin kann ich dir sagen, dass die, wenn die Buchpreisbindung nicht wäre, hätte Amazon längst gewonnen und der Einzelhandel könnte einpacken. Ach. Und weil die Großkonzerne, die können unendlich viel einkaufen. Ja, ist klar. Aber viele Leute machen sich das eben nicht klar. Und das ist scheiße.
Weil die Großkonzerne so heftige Rabatte raushandeln können beim Hersteller sozusagen, also ja. beim Verlag.
Ja.
Das Ganz heißt, genau. die Buchpreisbindung schützt die Einzelbuchhändler sozusagen. Ah. Das höre ich gerade zum ersten Mal als Argument.
Im Ernst jetzt? Ja. Aber genau so ist es. Das ist genau das Problem. Weißt du, es gibt, also die Buchpreisbindung, die führt wirklich dazu, dass die Leute sagen, wenn es bei ihnen genauso viel kostet, habe ich ja überhaupt kein Problem damit, das bei ihnen zu bestellen, weil da tue ich was für einen Einzelhandel und für einen Stadtteil und was weiß ich. Und diese Buchhandlungen sind ja auch kulturelle Begegnungsstätten. Das ist ja nicht so, dass es da nur um Warenaustausch geht. Ja, ja. Und deswegen finde ich die Bewahrung davon tatsächlich mittlerweile sehr wichtig und verstehe das auch. Und ich erlebe das immer wieder mit englischsprachigen Büchern. Da ist keine Preisbindung drauf. Mhm. Und dann muss ich die Bücher den Kunden anbieten, zum Beispiel für 14 Euro. Auf Amazon kriegen sie es halt für 7 Euro. Und dann erkläre ich auch immer, ja, tut uns leid, wenn sie das wirklich preiswerter haben wollen, dann müssen sie eben bei denen bestellen, weil die haben halt die Rabatte und wir nicht. Wir können zu diesen Konditionen nicht einkaufen.
Das müsste dann dazu geführt haben, dass es in den USA praktisch keine kleinen Buchhändler mehr gibt. Das kann ich nicht beurteilen. Ist
ja.
das so?
Ja, ach, krass. Bestimmt.
Okay. Ich finde, das ist das erste Mal, dass ich das als Argument höre und ich finde, dass das ein sehr, sehr schwerwiegendes Argument ist.
Ja.
Weil es ist natürlich dann letztendlich eine Kultursubvention, also beziehungsweise der über Bande, weil du zwingst ja die Verbraucher, diese Kultursubvention zu leisten, aber ich finde das eine sehr, sehr gute, es ist, ja, ich finde das wichtig. Also sozusagen kulturelle Vielfalt im Einzelhandel, ist kulturell, kann man das so nennen, aber ja, eine Vielfalt im Einzelhandel aufrechtzuerhalten, ja. Ach, Dankeschön, wieder was gelernt. Sebastian fragt, habt ihr einen Pile of Shame, also einen Stapel oder Liste mit Medien, Filmen, Bücher, Podcasts, Spiele, die ihr noch lesen, hören, sehen wollt, bisher aber nicht die Zeit dafür hattet? Wenn ja, wie groß schätzt ihr den ein? Aufgewendete Zeit, bis er leer ist, solange nichts Neues dazukommt? Und wie steht ihr allgemein zu dem Umstand, dass heutzutage fast jeder Mensch leichten Zugang zu mehr Medien hat, als in einer Lebenszeit konsumiert werden könnten? Womit wir wieder beim Buchhandel wären, ne?
Das ist eine absolute Katastrophe.
Ist es? Also jetzt ja, bei dir zu Hause sozusagen?
Bei mir zu Hause, auf jeden okay. Fall. Das ist eine Katastrophe. Es ist jetzt nicht so, dass ich konsumgeil bin und mir jede Woche 10 neue Bücher kaufe. Ganz im Gegenteil. Aber die Bücher, die hier stehen, die noch dringend gelesen werden müssen oder die ich mir irgendwann gekauft habe, in der festen Absicht zu lesen und die hier tatsächlich schon seit 2 Jahren ungelesen rumflacken, das ist nicht mehr feierlich. Das tut mir richtig weh.
Gib sie doch weg.
Nein, möchte ich nicht.
Das ist, ich hatte das auch. Ich habe hier auch unglaublich viele Bücher gehabt, die ich noch nicht gelesen hatte, die ich auch unbedingt noch lesen wollte. Und habe jetzt dieses Jahr so einen Rappel gekriegt. Und habe gesagt, Moment mal, Alter, du hast das seit 3 Jahren nicht angerührt. Dann wirst du das wahrscheinlich auch nicht mehr lesen. Und habe es weggetan. Und tatsächlich bei dann hier Gebrauchtbuchhandel im Internet einfach verhökert für die 3,80 €, die es dafür gibt oder so. Und habe mir gedacht, falls du es doch irgendwann nochmal lesen willst, dann kaufst du es dir halt nochmal. Und zwar
stimmt,
auch gebraucht.
Stimmt, das stimmt. Das ist natürlich wahr.
Das ist
wahr.
So, damit habe ich hier von 4 Metern Bücherregal auf 1,60 Meter reduziert.
Ja.
Und das hat super funktioniert. Das habe ich aber interessanterweise wirklich nur mit Büchern. Filme, es gibt jetzt nicht irgendwie einen Film, wo ich sage, oh, den muss ich unbedingt noch sehen. Filme sind mir nicht so wichtig, dass ich sie auch nicht gesehen, jetzt weiß ich nicht mehr, wie man es formuliert. Ich finde Filme nicht wichtig genug, als dass ich sie auf so einen Haufen legen würde. Ich würde zum Beispiel gerne jetzt gerade, Bohemian Rhapsody, der Queen-Film, würde ich unheimlich gerne sehen, aber wenn ich den komplett verpasse, dann ist es auch nicht schlimm.
Ja.
Ich habe es tatsächlich nur mit Büchern, ja. Ja. Und das ist mittlerweile bei mir so stark reduziert, dass ich wahrscheinlich, wenn ich anfangen würde zu lesen, wenn ich jeden Tag 6 Stunden lese, bin ich einen Monat durch. Also es ist nicht viel.
Mhm.
Und wie steht ihr allgemein zu dem Umstand, dass heutzutage fast jeder Mensch leichten Zugang zu mehr Medien hat, als in seiner Lebzeit konsumiert werden können?
Ja, das finde ich furchtbar. Das ist eine schreckliche Überforderung. Vor allem, weil es auch dazu führt, dass neue Orientierungssysteme oder alte es muss halt ein Orientierungssystem her, das Menschen erlaubt, aus dieser unendlichen Vielfalt eine Auswahl zu treffen. Und das kann nicht mehr auf der Qualitätsebene erfolgen, ab einer bestimmten Anzahl von Neuerscheinungen. Und dann kommen eben solche Sachen ins Spiel wie Bestsellerlisten, Anzahl der verkauften Exemplare. Also das Quantitative wird halt betont. Dessen Bücher werden gekauft, der durch die meisten Talkshows tingelt, der die meiste Sichtbarkeit genießt. Also so ein Shift halt von der Qualität zur Quantität, was ich sehr, sehr schade finde, sehr problematisch finde. Weil je mehr es gibt, umso stärker wird dieses Prinzip.
Aber hält sich das jetzt so, also aus deiner Erfahrung als Buchhändlerin, hält sich dieses Bestseller-Ding, auch wenn das ein schlechtes Buch ist? Also bleibt
ja,
das,
absolut.
Also so Ulrich Wickerts letztes Ding wird gekauft wie blöde, obwohl es ein echt mieses Buch ist.
Ja.
Hast du es gelesen?
Ja, nein.
Sei froh. Ich finde das eigentlich ja gut. Also so aus meiner Perspektive finde ich das total klasse, dass es mehr gibt, als ich jemals in einem Leben konsumieren kann, weil ich dadurch immer wieder was Neues entdecke, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich gebe mir aber auch auf eine andere Art und Weise Mühe. Also ich gucke halt nicht in die Bestsellerlisten. Ich gucke halt nicht auf diese Empfehlungsalgorithmen, die da bei den
Online-Dingern. Ja, und die Zeit muss man erstmal haben.
Das ist ein ungeheurer Luxus, ja klar. Ja, ja. Ich höre halt auch Buchbesprechungen im Radio. Die meisten sind sehr schlecht, also schlecht gemacht. Aber es gibt halt auch ein paar, die ganz gut sind. Und in Zeitungen lese ich auch Buchbesprechungen und sowas. Wobei da wahrscheinlich dann auch schon wieder die Bücher besprechen werden, von denen die Zeitungen, von den Redaktionen glauben, dass sie sich auch gut verkaufen werden, also dass sie schon Mainstream werden, Wickert.
Ja, also es liegt natürlich auch sehr viel daran, wie der Verlag dieses Buch positioniert in seinem Programm. Also ob er zum Beispiel sagt, hey, das ist ein Spitzentitel, den pushen wir ganz gewaltig, da klopfen wir 5-mal beim Lanz an, um dann einen Termin für die Talkshow zu machen. Wir schalten Werbung in Glamour und Cosmopolitan, was weiß ich. Und das macht natürlich auch einen gewaltigen Unterschied. Ja, oder auch Freundschaftsdienste immer. Mhm. Die gibt's ja auch, leider.
Ja, aber selten. Oder?
Also ich weiß nicht.
Ich merke das an mir. Also wir machen ja auch Buchbesprechungen bei uns im Radio. Es sind ja meistens nur so 4-5 Minuten, eventuell mal 8 Minuten, wo wir dann mit den Autoren Interviews machen oder so. Und ich habe, man könnte sogar unterstellen, dass ich Freundschaftsdienste leiste, was ich aber tatsächlich nicht mache. Sondern wir werden jetzt demnächst zum Beispiel Sascha Lobo im Interview haben mit seinem neuen Buch. Und da habe ich halt auch vorher reingeguckt und habe gesagt, okay, das lohnt sich.
Ja.
So, auch wenn ich Sascha seit fast 20 Jahren oder ich weiß gar nicht wie lange kenne, wenn ich das Buch blöd gefunden hätte, hätte ich halt auch gesagt, nee, das lassen wir, das machen wir nicht.
Ja.
Interessant ist halt bei Wickert haben wir gemacht, obwohl dieses Buch wirklich, ich finde das eine Katastrophe, das Buch von Wickert, das letzte. Weil das ist eine einzige Abwandlung von früher war alles besser und wir brauchen mehr Patriotismus, so wie die Franzosen am besten. Mhm. Ich war ja so viel in Frankreich und da ist es besser. Das ist irgendwie ganz schlimm und wir haben ihn halt trotzdem gemacht, weil es Ulrich Wickert ist und das finde ich problematisch.
Ja.
Schön, es ist so ein Verkaufsgarant irgendwie, ja. Scheiße. Benjamin fragt, spätestens seit dem Privatfernsehen ist die Absprache klar. Wir kriegen Inhalte umsonst, dafür opfern wir gute Laune, Lebenszeit und vielleicht auch psychische Gesundheit für den Empfang ungebetener Werbebotschaften. So schön formuliert habe ich es auch noch nie gelesen. Was meint ihr? Wiegt die persönliche finanzielle Ersparnis den gesamtgesellschaftlichen Schaden auf?
Meiner Meinung nach nicht. Aber es ist halt nur meine Meinung.
Es gibt auch vor allen Dingen keine Ersparnis. Es ist ja ein Irrglaube zu denken, dass Privatfernsehen oder privater Rundfunk insgesamt kostenlos wäre. Du bezahlst über erhöhte Produktpreise im Supermarkt die Produktion der Serien zwischen denen die Werbung läuft für die Produkte, die du im Supermarkt kaufst. Das ist nicht kostenlos, ganz im Gegenteil, das kostet Geld. Zu allen psychischen und gesellschaftlichen Kosten kommen auch noch ganz normale Kosten dazu, weil das bezahlt schon jeder, der das guckt, selber. Nur halt indirekt und nicht direkt. Und machen diese Dinger tatsächlich gesamtgesellschaftlichen Schaden? Macht Privatfernsehen gesamtgesellschaftlichen Schaden, meinst du? Ich weiß es nämlich auch nicht.
Keine Ahnung. Ich kann auch gar nicht abschätzen, wie groß eigentlich der Einfluss von Privatfernsehen auf den ganz normalen Menschen ist. Ich schaue halt kein Fernsehen, seit ich 17 bin. Mich interessiert das gar nicht.
Auch nicht Tagesschau zum Zeugs.
Nein, das schaue ich gar nicht. Okay. Ich mache das einfach nicht. Und deswegen habe ich keine Ahnung, was da läuft. Ich habe schon von vielen Sachen gehört. Ich weiß, dass es die gibt. Vielleicht war ich mal in einem Hotel drin oder irgendwo bei Leuten, wo dann irgendwas lief. Insofern habe ich schon mal was mitgekriegt. Aber ich bin kein Fernsehgucker. Krass. Deswegen
auch nicht gezielt, weil wenn du Hotel sagst, ich kann zum Beispiel kein Privatfernsehen gucken hier. Ich kann nur öffentlich-rechtliches Fernsehen empfangen mit meinem Gerät. Mhm. Wenn ich irgendwo im Hotel bin, gucke ich gezielt Privatfernsehen, weil ich wissen will, was passiert da, was ist das, was macht das. Nicht mal das machst du?
Nee.
Krass. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet.
Aber wieso denn? Du weißt doch, dass ich
weil Popkultur für dich wichtig ist und das ist natürlich.
Ich liebe Popkultur. Popkultur findet im Internet statt.
Popkultureller Apparat, der da läuft. Und das gibt ja, ich meine, die haben ja. Fernsehen ist ja eben nach wie vor unglaublich beliebt, also weil extrem viele Leute kommen einfach nach Hause, schalten die Kiste ein, lassen sich berieseln und machen halt nicht so einen aktiven Mediennutzung, wie man es im Internet dann halt macht. Krass, war mir gar nicht klar, dass du kein Fernsehen guckst.
Ja, du weißt doch, dass ich da echt freakig bin. Ich bin da wirklich eremitenmäßig und zurückgezogen. Also das war ich schon immer. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals anders war. Also zumindest zu Vrindzeiten.
Haben wir noch nie so explizit darüber gesprochen, nee. Oder habe ich es wieder mal vergessen? Ich habe es wahrscheinlich vergessen.
Ja, oder wir haben wirklich nicht drüber gesprochen.
Kann auch sein. Kommen wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Esurell. Wie geht's uns denn heute?
Top Banana geht's mir.
Mir auch, bis auf diesen Muskelkater. Das ist echt schlimm. Ich mache jedes Mal, wenn ich aufstehe, aber sonst geht's mir gut. Ja.
Dran. Ja, dann hoffen wir, dass es so bleibt.
Und euch auch gut geht, Frau Tober. Wir sprechen uns noch.
Wir sprechen uns.
Tschüss, Publikum.
Tschüss.
Ist nicht tot.